Guten Morgen.
Jesus hat mal zu den Pharisäern gesagt, ihr sucht in der Schrift und ihr glaubt, dass ihr in der Schrift Leben habt. Dabei ist sie es, die von mir zeugt. Und das ist genau die Situation, in der wir nicht sein wollen. Wir wollen nicht in der Schrift suchen und denken, dass wir da drin Leben haben, sondern wir wollen in der Schrift ihm begegnen. Und ich denke, deswegen beten wir vor. Herr Jesus Christus, wenn wir uns jetzt mit deinem Wort beschäftigen, dann bitten wir dich, dass es nicht so ist, dass wir verstandesgemäße Weisheit gewinnen, sondern wir bitten, dass wir darin dir begegnen, Herr. Dass wir erkennen, dass du bist, wer wir in dir sind und dass wir dadurch verändert werden. Herr, verändert werden in dein Bild und verändert werden zu etwas, was diese Welt dringend braucht. Amen. Gut, die letzten Male da waren, als ich hier was sagen durfte, die wissen, dass das Grundthema in Christus ist. Wir hatten uns das erste Mal unterhalten darüber, wie kommen wir in Christus. Das heißt, das Thema Bund. Gott hat mit uns einen Bund geschlossen. Er hat uns dadurch frei gemacht. Er hat uns hineinversetzt in eine Beziehung mit sich. Jesus hat es beschrieben im Johannesevangelium, wo er sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und Paulus schreibt über diesen Bund und über das, was er dadurch erreicht hat, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, ich lebe, ihr seht die äußere Hülle, aber in Wirklichkeit seht ihr Christus, der lebt hier. Das war die erste Predigt. Dann hatten wir uns als zweites darüber unterhalten, was tut der Feind alles, um uns aus dieser Beziehung zu Gott rauszureißen. Wir hatten gesehen, wie er uns versucht zu verleumden, uns belügt, wie er uns anklagt, einschüchtert, verführt. Wir hatten gesehen, was wir dagegen tun können. Und wir hatten gesehen, warum der Feind das tut. Zum einen, weil er Gott hasst. Und zum anderen, weil er Angst hat, dass wir erkennen, wer wir in Christus sind. Denn dann hat er in dieser Welt ausgespielt. Ich habe ja gelegentlich bei meinen Predigten Unterlagen, die ich ausgebe, so zur Vertiefung, dem einen oder anderen mag das helfen. Bei den Unterlagen ist oben eine E-Mail-Adresse drauf für Rückfragen. Und zwei Rückfragen wollte ich mal kurz ansprechen. Das eine ist, wir haben uns großartig darüber unterhalten, was der Feind alles tut, um uns aus Christus zu reißen. Die Sünde zieht, lockt und reizt. Wie werde ich sie los? Beziehungsweise Drohungen des Feindes ängstigen mich. Wie werde ich das los? Nun, mein Vorschlag wäre Gebet. Such dir jemand anders, der für dich betet. Und wenn es nicht besser wird, such dir nochmal jemand, der für dich betet. Bete natürlich auch selber. Aber wir sind ein Leib, wir sind eine Einheit. Und wenn ein Glied leidet, leiden die anderen mit. Das heißt, alle haben ein Interesse daran, dass es dir gut geht, weil es ihnen dann auch gut geht. Zweite Frage. Ich dachte, Luzifer wäre der Engel des Lichts und würde dadurch Menschen verführen. Natürlich, diese Wege des Feindes, die ich da angesprochen hatte, das war nur eine kleine Auswahl, leider. Gut. Jetzt beschäftigen wir uns damit, was haben wir und was sind wir in Christus? Wer von euch hat darüber schon Predigten gehört? Ja, einige, ein paar. Oh, da muss ich mich aber anstrengen. Nein, aber es sind nicht allzu viele. Ich habe mal nachgeblättert. In Christus kommt vor im Epheserbrief, Brief, den Paulus an die Kolosser geschrieben hat, im ersten Brief, den Petrus geschrieben hat, im zweiten Brief, den Petrus geschrieben hat, sinngemäß, im ersten Brief, den Johannes geschrieben hat, im zweiten, den Johannes geschrieben hat, sinngemäß, im Brief an die Galater, in den Briefen an die Thessaloniker, im Brief an Philemon, im zweiten Brief an Timotheus, sinngemäß an den Brief, den Paulus an Titus geschrieben hat, am Philipperbrief, beide Korintherbriefe, im Römerbrief, im Hebräerbrief. Kann das möglicherweise sein, dass es ein zentrales Konzept, eine zentrale Idee im Neuen Testament ist, auch wenn wir heutzutage wenig darüber hören und lehren? Es kommt fast überall im Neuen Testament vor. Wer sind wir in Christus? Wer sind wir in Christus? Ich grüße die Heiligen in Christus. In Christus seid ihr. Ich habe in Christus die Freiheit und so weiter. Möglicherweise handelt es sich um ein wichtiges Thema. Dann aber eine zweite Vorbemerkung. Wir sind so fixiert drauf. Was habe ich in Christus? Was bin ich in Christus? Welchen Segen habe ich in Christus? Und das ist eine Denkweise, die dem Neuen Testament vollkommen fremd ist. Wir müssen wegkommen davon, zu sehen, was wir sind und was wir haben, hin dazu, dass wir ein Bestandteil des Leibes Christi sind. Okay? Ihr guckt so ungläubig, aber es ist so. In dem Augenblick, in dem ich sage, ich habe etwas in Christus, sage ich, ich bin ein kleines Bestandteil des Leibes, ich bin eine Zelle oder ein Glied und in diesem Verbund mit den anderen habe ich etwas oder bin ich etwas. Das ist eine Denkweise, die uns doch ziemlich fremd ist. Okay, es ist ganz erstaunlich, was wir alles in Christus haben und sind. Und ein Teil der Bibelstellen wird bei euch nackten Unglauben hervorrufen. Wir fangen mit den einfachen Dingen an, die wir schon kennen. Wir sind in Christus erlöst. Wir haben Vergebung der Sünden. Wir haben ewiges Leben. Die Bibel klingt so. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Oder so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Erlöst heißt, wir waren festgebunden auf dem Weg zur Hölle. Jeder einzelne von uns war fix und fest und festgeklebt und fixiert und ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, festzementiert auf dem Weg zur Hölle. Und keiner von uns war in der Lage, diesen Weg zu verlassen. Dann kam er und hat uns davon erlöst. Dieser Vers, den ich gerade vorgelesen habe, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Da sagt Paulus vorher, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem dem Tode verfallenen Leib? Ab und zu muss auch mal eine kleine Geschichte rein, damit ihr wach bleibt. Die Römer hatten eine eigenartige Bestrafung für Menschen, die jemand ermordet haben. Sie haben denjenigen an den Rand gekettet, der ermordet worden war, an die Leiche. Und dann durfte der sich, soweit er konnte, frei bewegen. Die Leiche fing an zu verwesen und hat irgendwann durch das Leichengift, Phtomaine, denjenigen umgebracht. Ja? Der war festgebunden an einer Leiche, die sich zersetzte. Die Anzahl Morde soll damals relativ gering gewesen sein. Das ist das Bild, das Paulus hier benutzt. Er sagt, so wie du, wenn du jemand ermordest, an dieser Leiche festgekettet wirst. So war ich festgekettet an meinem sündigen Leib, an meinem Weg zur Hölle. Und wer hat mich erlöst? Wer hat mich davon losgeschnitten? Dank sei Gott durch Jesus Christus. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Vergebung. Keiner von uns war in der Lage zu bezahlen, was er Gott schuldig war. Wir haben Dinge falsch gemacht und dafür den Preis zu bezahlen, da war keiner von uns in der Lage. Und Gott hat gesagt, okay, der ist zahlungsunfähig, aber er kommt zu mir und sagt, ich bin zahlungsunfähig, ich bezahle für ihn. Gott war in einem Dilemma. Er hatte das Problem, dass auf der einen Seite seine übermächtige und übergroße Liebe uns in seine Arme schließen wollte und auf der anderen Seite kann er nicht einfach so vergeben. Er kann nicht sagen, ach ja, ist ja schon gut. Ich weiß, du hast es gar nicht so böse gemeint. Sondern wenn jemand seine Standards verletzt hat, dann muss derjenige bezahlen dafür. Also auf der einen Seite will und wollte er uns lieben und auf der anderen Seite konnte er nicht, denn wir hatten was falsch gemacht. Und die einzige Lösung war, dass jemand bezahlt. Entweder du durch deinen Tod und ewige Verdammnis oder er an deiner Stelle. Das ist gemeint mit Vergebung, die wir in ihm haben. Wir haben ewiges Leben. Diese Vergebung der Sünden, beschränkt sich die auf uns als Christen? Nein. Auf was noch? Was ist damit einbegriffen? Denn das ängstliche Harren der gesamten Schöpfung wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, gegen ihren Willen, durch den, der sie unterworfen hat. Aber es gibt Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Es hat Gott wohlgefallen, dass in Christus alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhne, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden macht durch sein Blut am Kreuz. Die ganze Schöpfung ist in die Erlösung einbegriffen. Das wird im Augenblick noch nicht offenbar. Und der Grund dafür ist eine Hausaufgabe. Was noch bemerkenswerter ist an dem Punkt Erlösung ist, in Christus hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Der Sündenfall war kein Betriebsunfall. Er war nicht, Gott hat alles geschaffen und alles war gut und dann setze ich den Menschen ins Paradies und au, jetzt ist er gefallen. Die große Ratsversammlung, Vater, Sohn und Heiliger Geist, was tun wir? Wie kriegen wir ihn da raus? Nein, es war Gott von vornherein, als er den Menschen geschaffen hat, klar, was geschehen würde. Und er hat es trotzdem getan, obwohl er wusste, dass der Mensch sündigen würde und was es ihn kosten würde, ihn wieder frei zu kriegen. Der erste Punkt, was wir in Christus sind. Der zweite Punkt ist, wir sind untadelig, wir sind begnadet, wir sind geheiligt, wir sündigen nicht mehr. Au! In ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Ups. Chesterton hat einmal gesagt, Irrlehren sind wild gewordene Teilwahrheiten. Damit hat er recht. Dieser Punkt wird nicht erst in letzter Zeit vom einen oder anderen missbraucht für eine Irrlehre. Die erste Irrlehre stammt aus dem Jahr 100 nach Christus ungefähr, wo die Leute gesagt haben, no, ich bin erlöst, ich bin in Christus, ich kann nicht mehr sündigen, ich kann tun, was ich will. Das ist falsch. Die Bibel fordert uns genauso klar auf, zu widerstehen. Steht fest in dem Herrn. Der gleiche, der gesagt hat, wer aus Gott geboren ist, tut keine Sünde, sagt eine Seite vorher, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also, in Christus sind wir begnadet, wir sind geheiligt, wir sündigen nicht mehr. Aber in Christus zu sein oder in Christus zu bleiben, das ist eine Herausforderung für uns. Wir haben immer noch das Fleisch, wir sind immer noch mit unseren alten Gewohnheiten im Fleisch konfrontiert. Und unsere Aufgabe ist es, unseren Sinn zu erneuern. Wegzukommen von dem, das da sündigen will. Die gute Nachricht ist, in Christus haben wir die Kraft und die Fähigkeit, nicht mehr zu sündigen. Es gibt Menschen, die das nicht glauben. Aber die Sichtweise Paulus, die ist ganz interessant, die verändert sich. Im Jahr 54 nach Christus etwa schreibt er Paulus, Apostel, ich als Apostel. Im Jahr 60 nach Christus schreibt er, ich, der Allergeringste unter den Heiden. Und im Jahr 62 nach Christus schreibt er, ich, der Erste der Sünder. Paulus hat diesen Prozess der Erkenntnis dessen, was er tatsächlich ist und wie viel Gnade Gottes es ist, dass er nicht sündigt, durchlaufen. Wir hatten vorher uns unterhalten über Perspektive, darüber, dass wir nicht so sehen dürfen, ich bin gesegnet, sondern diese Perspektive des Leibes. Was ist Gottes Ziel mit dem Ganzen? Was ist Gottes höchste Aufmerksamkeit? Was ist die Sache im Universum, die Gott am meisten interessiert? Dass alle Menschen errettet werden? Das ist schon mal ein guter Punkt. Warum? Weil er sie in seinem Reich haben will, weil er sie liebt. Warum will er sie in seinem Reich haben? Was machen die Menschen da? Bitte? Gemeinschaft? Gemeinschaft? Wie Gemeinschaft? Herrschen mit ihm? Ja. Gemeinschaft mit wem? Wer in diesem All ist auf Brautschau? Gottes Aufmerksamkeit, so gerne wir das hätten, sein erster zentraler Punkt sind nicht wir, sondern sein Sohn. Er hat alles geschaffen, damit es auf Jesus hinweist. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Das Zentrum Gottes Aufmerksamkeit ist sein eigener Sohn. Und so gerne wir das auch hätten, dass wir die Nummer eins bei ihm sind, wir kommen in diesem Bild vor als eine angemessene Braut für den Sohn Gottes. Ja? Er will uns zubereiten, dass der Sohn Gottes ein angemessenes Gegenüber hat. Das heißt, dieses, wir sind begnadet, wir sind geheiligt, wir sündigen nicht mehr, ist kein Selbstzweck, sondern es dient dazu, dass wir Gott nahe sein können. Ich möchte noch einen Punkt zum Thema, wir sind ein Leib, machen. Wer von euch fühlt sich gerade in letzter Zeit erschöpft, müde, weiß, dass er auf der Felge daherkommt, dass er über seine Kräfte hinausgeht? Ihr könntet euch mal erheben, es sind mindestens 5 Leute hier. Husch, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, pass auf, wir hatten, stehen bleiben bitte. Wir hatten vorher gesagt, wir sind ein Leib. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Und wir wollen eine angemessene Braut sein. Alle die, die jetzt sitzen, bitte ich um eine Sache. Guckt euch um. Sucht euch mit Unterstützung des Heiligen Geistes einen von denjenigen, die jetzt stehen, aus und merkt euch den und betet in der kommenden Woche für den. Und dann wird es euch, sowohl denen, die stehen, als auch denen, die sitzen, besser gehen. Ja? Also jetzt guckt euch mal um. Mit Unterstützung des Heiligen Geistes, sucht euch einen davon aus. Das sind Menschen, denen es jetzt gerade peinlich ist und die nicht aufgestanden wären, wenn ich sie nicht dazu gezwungen hätte. Aber gleichzeitig ist es das Konzept, in Christus zu sein, ein Leib zu sein. Es geht Menschen schlecht, es geht einem Bestandteil deines eigenen Leibes schlecht, es geht deinem Fuß schlecht, es geht deiner Hand schlecht, es geht deinem Kopf schlecht und du musst etwas dagegen tun. Du musst dich darum kümmern. Du bist derjenige, der sich um deinen Leib kümmern muss, okay? Also schaut euch um, hat jeder einen oder von mir aus auch 2 sich rausgesucht. Gut, dann Dankeschön. Setzt euch wieder hin, bitte. Versteht ihr das Grundkonzept? Das waren jetzt verschiedene Punkte. In Christus zu sein, ein Leib zu sein, dem einen oder anderen kommt es durcheinander vor. Das merke ich auch, aber es ist ein roter Faden drin, ehrlich. Kannst du mal eins weitergehen? Wir hatten gesagt, wir sind erlöst. Wir sind untadelig. Der nächste Punkt ist, wir sind Kinder Gottes. Da wir hier schon sehr viel drüber gehört haben, nur um der Vollständigkeit halber, in seiner Liebe hat er uns vorbestimmt, seine Kinder zu sein. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. 2, 3 Worte dazu. Was ist das Problem bei dieser Kindschaft? Dass man den Vater nicht sieht. Sehr gut. Fragen wir andersrum. Wer von euch hatte die perfekten Eltern? Oh, hey, kann man die ausleihen? Gut, ich weiß nicht genau, wie viele hier sind, aber alle minus einer hatten nicht die perfekten Eltern. Das Problem ist, dass wir, wenn wir Gott als Vater kennenlernen, das auf den himmlischen Vater übertragen, denken, der himmlische Vater wäre genauso. Und diese Vaterschaft Gottes, dass die in unser Leben einbrechen kann und wir sie erleben können, Schwierigkeiten hat. Das heißt, ihr merkt schon, dass ich sehr viel aus dem Epheserbrief zitiere. Im Epheserbrief sagt er, ich höre nicht auf, für euch zu beten, dass Gott, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen und euch gebe erleuchtete Augen des Herzens. Es ist eine Frage der Offenbarung. Christentum ist eine Offenbarungsreligion. Habt ihr es gewusst? Es funktioniert so, dass Gott sich uns offenbart. Wir können so viel aus der Bibel raus destillieren, so viel Worte dort uns auswendig lernen. Wenn Gott sich uns nicht offenbart, haben wir ein Problem. Also, Kindschaft Gottes, wir streifen das Thema nur. Ein Problem ist bei uns häufig, dass diese Beziehung zu Gott gehemmt oder gehindert ist durch das, was wir vorher erlebt haben. Gott muss sich uns offenbaren, damit wir das erkennen können. So, jetzt kommen wir dann in den Bereich der unglaublichen Bibelstellen. Was wir noch in Christus haben, das ist Segen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Oder auch, damit eure Herzen gestärkt werden, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wenn du Weisheit und Erkenntnis suchst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du studierst, du suchst, du liest, du machst alles Mögliche. Gegen alles das ist das Wort Gottes nicht. Aber das andere ist Christus, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Es wurden Menschen im Lauf der Kirchengeschichte, die geradezu am unteren Level der Intelligenzmessung waren, gesegnet mit einer Erkenntnis Gottes, mit einer Tiefe, die ganz erstaunlich ist. Leute, die kaum lesen konnten, durch die sind Wunder geschehen und die haben dann Bücher geschrieben, die andere kaum lesen konnten, nicht weil sie nicht lesen konnten, sondern weil die auf so einem Niveau waren, dass sie nicht verstanden haben. Das ist alles passiert dadurch, dass Menschen Christus erkannt haben. Wenn jemand das vertiefen möchte, dann empfehle ich, die ersten Kapitel der Sprichwörter mal zu lesen. Da ist die Rede von Weisheit und Gottesfurcht und da gibt es so ein paar erstaunliche Dinge. Wer Weisheit sucht, wird gesegnet. All diese Verheißungen sind da drin. Aber da heißt es auch in Sprichwörter 8, die Weisheit wurde von Gott geboren. Sie war bei ihm von Anfang an, ehe die Schöpfung wurde. Kennt ihr sonst noch irgendwas, was bei Gott war von Anfang an, bevor er alles geschaffen hat und was von ihm geboren war? Genau. Wenn wir Weisheit suchen, suchen wir eigentlich nichts anderes als den Sohn Gottes. So, das war die Einleitung. Um den Punkt, den ich eigentlich machen möchte, zu erläutern, muss ich ein wenig weiter ausholen. Macht es euch gemütlich, lehnt euch zurück. Schade, dass es noch keinen Kaffee gibt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist kein Scherz, ich muss wirklich etwas weiter ausholen. Gott schuf Himmel und Erde und übertrug das Herrschaftsrecht Adam. Er sagte, macht euch die Erde untertan. Dieser ganze Laden gehört dir. Du hast die Herrschaft darüber. Er gab ihm zugleich die Fähigkeit zu entscheiden. Er hat gesagt, okay, hier ist dieser Baum. Ich weiß, er sieht gut aus, aber du darfst von ihm nicht essen. Dann kam das Problem in Form der Schlange, in der Satan war. Satan verführte Adam und Eva zur Rebellion. Ob diese ganze Geschichte buchstäblich gemeint ist oder ein Bild, ist eigentlich egal. Der Punkt ist, der Mensch rebellierte gegen Gott, aß, die Beziehung zu Gott war gestört und er gab dieses Herrschaftsrecht über alles an Satan weiter. Wer zweifelt daran? Steht nicht in der Bibel in dieser Form, zumindest nicht an der Stelle. Also wer glaubt das? Gut, fast alle. Es gibt einen Beleg. Satan hat Jesus versucht. In Lukas 4 lesen wir, dass er gesagt hat, ich führe dich hier auf diese Bergspitze, ich zeige dir alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Das alles ist mir untertan. Ich gebe es dem, dem ich es geben will. Bete mich an und es wird dein sein. Und was sagt Jesus? Er sagt nicht, das ist nicht dein Recht. Er bezweifelt nicht, dass Satan dieses Recht hat. Er bezweifelt an dieser Stelle nicht, dass Satan der legitime Herrscher über die ganze Erde ist, sondern er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten. Ja? Also Jesus selbst anerkennt, dass Satan der legitime Herrscher über die Erde ist. Bereits vor dem Sündenfall hat Gott einen Ausweg angedeutet. Er hat gesagt, kurz nach dem Sündenfall, Entschuldigung. Er hat gesagt, ein Nachkomme des Weibes, einer, wird dem Feind den Kopf zertreten. Der Feind wird diesen Nachkommen in die Ferse stechen, aber dieser Nachkomme, der wird dem Feind den Kopf zertreten. Der wird ihm alles abnehmen, was er gekriegt hat, was er gewonnen hat. Ab da waren alle Nachkommen Adams Sünder. Siehe Punkt 1, wir waren fest zementiert auf dem Weg in die Hölle. Ab da präzisierte Gott seine Verheißung immer weiter. Er sagte etwas später, Abraham, aus dem Samen Abrahams wird der Segen kommen. Noch etwas später sagte er, Juda, du bist's. Er hat es immer mehr eingeengt, wer denn dieser eine Nachkomme sein wird, der mit dem Feind um die Herrschaft über die ganze Erde streiten würde. Er hat gesagt, David, dein Nachkomme wird auf dem Thron sitzen. Er hat gesagt, er wird aus Bethlehem kommen. Ein schlauer Mensch hat mal nachgezählt und hat über 300 Verheißungen im Alten Testament gefunden, die auf den Messias hinweisen. Satan wusste, irgendwann würde dieser Mensch kommen, der ihn herausfordern würde. Und dann kam er. Es war von Anfang an klar, wer das war. Sobald ihn ein Dämon gesehen hat, hat er gesagt, was willst du von uns? Willst du uns vor der Zeit vertreiben? Sohn Gottes, was machst du hier? Also, Satan war klar, das ist er. Das ist dieser Nachkomme. Gegen den musst du gewinnen. Dann hast du die Erde für immer. Er versuchte, Jesus zu töten. Der Kindsmord des Herodes, der alle Zweijährigen und drunter getötet hat. Jesus ging einmal in eine Synagoge und predigte. Da wollten die Leute ihn steinigen. Das heißt, er ging durch die Menge hinweg. Also sie konnten ihn dann nicht steinigen. Er hat versucht, ihn zu töten. Ich vermute, dass er dachte, wenn er ihn getötet hat, dann hat er gewonnen. Schließlich kommt diese Geschichte, die wir alle kennen, die wir letzte Woche gefeiert haben, dass der Sohn Gottes ans Kreuz ging und dort starb. Was der Teufel nicht bedacht hatte bei seiner ganzen Aktion war, alle Menschen sind Sünder, alle Söhne Adams sind Sünder, der Sünde sollt ist der Tod, aber Jesus war weder ein Sünder noch ein Sohn Adams. Und dadurch, so sehe ich das, hat Jesus das legitime Herrschaftsrecht über die Erde zurückbekommen. Durch diese unrechtmäßige Tötung verlor Satan sein Herrschaftsrecht. Gott ist ein gerechter Gott. Er handelt nicht gegen Recht und Gesetz. Johannes sieht Jesus und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus hat alles zurückgewonnen. Alles, deswegen musste ich ein wenig ausholen, was am Anfang geschaffen wurde, dem Menschen anvertraut wurde, in dieser ganzen Geschichte verloren wurde, hat Jesus am Kreuz zurückgeholt. Die Herrschaft über die Welt. Was macht er damit? Er gibt diese Autorität an uns weiter. In ihm sind wir zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt. Paulus betet, dass wir erkennen, wie groß seine Kraft an uns ist. Und dass wir erkennen, dass die Macht seiner Stärke bei uns wirksam ist. Die gleiche Stärke, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch diese Stärke hat er Christus von den Toten auferweckt und hat ihn eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, über Gewalt, über jede Macht, über jede Herrschaft und alles, was einen Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Alles hat er unter Jesu Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt. Und was ist die Gemeinde? welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das sind wir in Christus. Gott sagt, wir sind seine Fülle. Da ist Kraft und Herrschaft und Autorität für uns. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und wisst ihr, was ich glaube, was er damit gemeint hat? Es gibt viele, viele theologische Erklärungen dafür, warum er das gar nicht so gemeint hat. Und die kamen immer daher, dass Leute diesen Vers gelesen haben und gesagt haben, ich sehe, was ich lese, aber ich kann es nicht glauben oder ich sehe es nicht. Und dann haben sie einen Grund gefunden, warum Jesus das gar nicht so gemeint hat. Aber ich glaube, Jesus hat hier gemeint, wer an ihn glaubt, der wird die Werke tun, die er getan hat, und er wird noch größere tun, weil Jesus zum Vater gegangen ist und der Geist Gottes hier ist. Wie, in Anführungszeichen, funktioniert diese Autorität, die er uns gegeben hat? Zum einen handelt es sich nicht um unsere eigene Macht, sondern um verliehene. Das heißt, es ist Autorität. Ihr kennt dieses Bild vom Polizisten auf der Verkehrsinsel? Oh, alle gucken so ungläubig. Wenn ein Polizist auf einer Verkehrsinsel steht, so wie ich jetzt hier stehe, und den Verkehr anhält, er pfeift, er hält die Hand hoch, der Verkehr hält. Nicht, weil er jetzt die Macht dazu hätte, sondern weil er die Vollmacht bekommen hat. Nicht, weil er die Kraft hat, diese Autos aufzuhalten. Spätestens, wenn das erste Auto kommt, dessen Bremsen versagen, merkt das, wenn er in Bruchteilen von Sekunden den Unterboden sieht. Sondern, weil der Staat ihm verliehen hat, die Autorität, das zu tun. Genauso ist es mit unserer Autorität. Wir haben nicht die Macht, die Kranken zu heilen. Wir haben die Vollmacht. Jesus hat zurückgewonnen. Wir sind seine Erben. Wir haben Autorität. Jesus hat die Macht über diese Welt zurückgewonnen und hat sie uns übertragen. Das ist der Grund, warum unser Gebet wirkt. Wie denn? Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Viele stoppen hier und rennen los und beginnen gute Werke zu tun. Und wenn sie wiederkommen, weil es nicht funktioniert hat, lesen sie den Rest des Verses, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also, ein Punkt ist, wir haben keine Macht, sondern wir haben Autorität. Der zweite Punkt ist, es funktioniert offensichtlich nur in dieser engen Beziehung zu ihm. Wir können nur in dieser engen Beziehung zu Gott die Werke tun, weil wir sonst nicht rausfinden, welche Werke er für uns bereitet hat. Das ist jetzt kein Freibrief, zu Hause auf dem Sofa zu liegen, bis du eine laut hörbare Stimme hörst. Stimme Gottes hören, Gott spricht, und wenn du ihn nicht hören kannst, frag mal jemand anders, dem du geistliche Einsicht zutraust und der dir vielleicht dabei helfen kann. Ne? Wir haben nicht nur die Autorität, ich habe geschrieben Autorität und Verantwortung, sondern wir haben auch die Verantwortung, dass diese Werke, die Gott vorbereitet hat, geschehen in dieser Welt. Diese Welt liegt in Agonie und sehnt sich danach. Wir hatten vorher gesagt, die Schöpfung ist erlöst. Die Schöpfung seufzt und stöhnt. Die Schöpfung wartet drauf. Diese Welt wartet drauf, dass jemand kommt und sagt, hier ist die Hoffnung. Jesus hat es ausgedrückt, dass es nur in Beziehung zu ihm funktioniert, indem er gesagt hat, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Frucht gibt's nur, wenn ihr an mir bleibt. Gut. Gehen wir nochmal die Punkte kurz durch. In Christus sind wir erlöst. Wenn du Christ bist, wenn du kein Christ bist, dann kann ich dir nur empfehlen, das so schnell wie möglich zu ändern. Such dir jemand, der so aussieht, als wäre er einer. Hier ist faszinierenderweise eine gewisse Ansammlung davon. Wir sind erlöst, wir haben Vergebung der Sünden, ewiges Leben. Wir sind in Christus untadelig, wir sind begnadet, geheiligt, wir sündigen nicht mehr. Wir hatten darüber gesprochen, was das heißt, nicht mehr zu sündigen. und andererseits in dieser Spannung zu stehen zwischen Fleisch und Geist. Wir sind Kinder Gottes, die Beziehung zu Gott ist hergestellt. Darin haben wir Sinn gefunden. Wir sind gesegnet. Wenn wir was brauchen, dann haben wir in Christus Weisheit, Erkenntnis und allen geistlichen Segen. Und wir sind die Erben, durch die Gott diese Welt erreichen will. Wir sind ein Volk des Eigentums. Wir sind geschaffen dafür, Herrlichkeit zu erben. Wir sind dabei, eine Braut zu werden, die dem Sohn Gottes würdig ist. Das eine Ziel ist, diese Braut zu werden. Das andere ist, Christus auf der Erde und in der unsichtbaren Welt zu repräsentieren. Ich habe einmal ein Bild gehabt, wo ich einen Schmetterling gesehen habe. Und ich habe das Gefühl, sehr viel unserer heutigen Probleme hängen damit zusammen, dass wir uns noch ganz genau daran erinnern, wie wir als Raupe waren. Wir wissen noch dieses Rumkriechen auf dem Boden, Erde fressen, ab und zu mal, oh, da ist ein Blatt, das war halb welk. Ah, da kommt ein Vogel, nein, stell dich tot. Dieses Leben als Raupe, an das erinnern wir uns noch ausgesprochen gut. Aber wir sind keine Raupen mehr, wir sind Schmetterlinge. Ja? Sich in dieses neue Leben reinzudenken, dieses neue Leben in uns aufzusaugen und darin zu wandeln, das ist eine Herausforderung für uns. Und wenn wir dieses Wort ernst nehmen und wenn wir die Dinge, die wir heute gehört haben, ernst nehmen, dann wird sich diese Welt verändern. Menschen werden finden, was sie gesucht haben. Wir werden für Kranke beten und es wird ihnen besser gehen.